Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hell yeah!
Ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, bei einer neuen Ausgabe von Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Diesmal bin ich nicht mehr abtrünnig, ich bin wieder anwesend. Mit dabei sind... Dankeschön. Sind Pia, hallo Pia.
Hallo Jakob, schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch. Und einen wunderschönen guten Abend an Herrn Marcel.
Einen wunderschönen guten Abend zurück und schön, dass du wieder da bist.
Ja, sehr gern, sehr gern. Ja, wir haben heute als Thema den Trimesterrückblick, also ein Rückblick auf die letzten drei Monate, das heißt Oktober, November, Dezember. Da ging relativ viel ab, finde ich. War ein sehr spannendes Quartal.
Stimmt.
Ja, noch relativ voll gepackt mit großen Bands, auch Überraschungen. Wollt ihr auch noch kurz ein kurz Blitzlicht geben zu den letzten drei Monaten?
Ja, also ich war auf dem Euroblast Festival. Das war mein absolutes Highlight und ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass Live-Konzerte wieder so rar werden würden. Ja. Und albentechnisch auch wieder super.
Ja, ja. Ja, ist Euroblast, mein Lieblingsfestival. Eigentlich ja drei Tage, diesmal nur ein Tag, ne?
Genau, war aber trotzdem super.
War ich leider nicht anwesend. Ja, cool. Marcel, wie war es bei dir, die drei Monate?
Tatsächlich auch sehr gut. Der Oktober und November blieben mir als sehr gute Veröffentlichungsmonate in Erinnerung, weil auch wirklich ein paar Hochkaräter dabei waren. Der Dezember, ja, so ein kleiner Flautenmonat, den man eigentlich in jedem Jahr dann hat, aber trotzdem waren wirklich Oktober und November sehr stark und hatte dann auch in dem letzten, in dem Oktober, November, Dezember Trimester auch mal die Freude, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder auf einem Konzert zu sein. Dazu dann später mehr. Es sollte das Einzige sein.
Hattest du noch mehr geplant eigentlich?
Ich hatte tatsächlich noch mehr geplant und zwar Anfang Dezember zum Ruhrpott Metal Meeting zu fahren, was mit Voivod, Exciter, Violence, Danko Jones und Saxon angekündigt wurde. Das hätte wirklich cool werden können. Allerdings ja, hat uns da das große C in Strich durch die Rechnung gemacht.
Das geht mir auch so. Eigentlich wollte ich Mitte Dezember noch zu einem Konzert, aber das wurde dann auch mal wieder verschoben zum mindestens zweiten Mal inzwischen. Also ja, es setzt sich jetzt fort. Es wäre das NSOK-Konzert gewesen, das traditionell immer Ende Dezember stattfindet.
Prost.
Und jetzt haben sie es aber gar nicht erst, jawohl.
Da war der Bandname.
Jetzt haben sie es gar nicht erst in den Dezember verschoben, sondern in den März nächsten Jahres. Und ich hoffe, dass es diesmal stattfinden kann.
Ich habe auch eine, natürlich fällt mir gerade ein, eine Absage meines eigenen Konzertes zu beklagen.
Oh, okay.
Das sollte eigentlich morgen stattfinden mit Soon, aber das haben wir dann in weiser Voraussicht abgesagt und tatsächlich ist es ja so, dass ab heute auch die Clubs geschlossen sind in Hamburg, also ja.
Also sprich ab dem 28. oder seit dem 28. Genau. Dezember.
Dann starten wir mal, nicht wahr?
Gerne.
Yes.
Und zwar starten wir mal mit den Top-Alben. Das sind ja so um die 5, haben wir uns da rausgepickt. Plus, minus?
Ich habe genau 5. Ich habe mich schweren Herzens entschieden.
Alles klar. Möchtest du dann gleich beginnen, Pia?
Ja, gerne. Also für mich war es dieses Mal wieder extrem schwierig, das einzugrenzen auf die Top 5 Alben. Es ist relativ viel rausgefallen, was ich gerne oder ja, was kurz davor stand, auf dem 4. oder 5. Platz auch zu landen. Habe mich aber dann für das entschieden, was ich euch gleich erzählen werde. Aber in der näheren Auswahl waren noch Moonshot, Rising Insane und Devil May Care und Vexed, die alle 4 sehr starke Alben rausgebracht haben. Aber was mich sehr beeindruckt hat und somit auf meinem Platz 5 gelandet ist, ist von Dying Wish, Fragments of a Bitter Memory. Und es steht da in erster Linie, weil es ein Debütalbum ist von einer recht jungen Band. Und die Band habe ich, glaube ich, schon mal als mein Lieblingslied erwähnt. Die spielen, ich würde sagen, Melodic Hardcore, haben aber ordentlichen Death Metal Einschlag. Und die Songs sind alle, oder die meisten Songs sind ziemlich kurz. Von daher kriegt man da mit jedem Song ordentlich aufs Brett und deswegen macht das Album sehr viel Spaß und ist deswegen in meiner Liste jetzt letzten Endes gelandet. Platz 4 ist bei mir von Resolve, Me and the Machine. Resolve habe ich tatsächlich dieses Jahr erst kennengelernt, weil die beim Stream-Konzert von Landmarks als Vorband mit dabei gewesen sind und mich da schon sehr beeindruckt haben und auch die, ich sage mal, Standalone-Singles und was sie bisher schon so veröffentlicht hatten, fand ich sehr gut. Und ja, das Album Me and the Machine auf Albumlänge funktionieren Resolve auch. Die sind, ich würde sagen, so eine Mischung aus Landmarks und Eminence, also sehr hohe Qualität, nicht ganz so abgedreht wie Landmarks, also nicht ganz so viele Einflüsse, die sie da versuchen, auf einem Album zusammenzupressen. Die Mischung funktioniert hier schon ganz gut und ich kann nur empfehlen, sich Me and the Machine mal zu gönnen, wenn man eben mit einer der besagten Bands was anfangen kann. Mit Eminence mache ich auch gleich weiter. Heaven in Hiding, überraschend nur auf meinem Platz 3. Die haben ihr Album recht kurzfristig angekündigt dieses Mal und die haben ja sehr, sehr starke Vorab-Singles rausgehauen, wo noch gar nicht klar war, dass überhaupt ein Album kommt mit Temptation und Heaven in Hiding und dann Ghost. Und deswegen dachte ich, okay, das Album wird der Knaller und landet auf meinem ersten Platz. Und ich könnte jetzt sagen, das ist schon so eine kleine Enttäuschung, aber vielleicht liegt es auch eher daran, dass zwei noch viel stärkere Alben in diesem Trimester rausgekommen sind, auf die ich gleich noch eingehe. Aber Heaven in Hiding, letzten Endes habe ich es gar nicht so viel gehört, weil, und das ist das Weirde an meiner Beziehung zu Eminence, mir die Violine irgendwann auf den Keks geht, die eben das Trademark von Eminence sind und das ist auch schön so und alle, die diese Violine gerne hören, sollen das auch gerne tun und sich gar nicht von meiner Präferenz hier schmälern lassen, aber ja, für mich ist es einfach ein bisschen too much. Gerade hier hätte man sie bei dem einen oder anderen Song doch gerne auch mal weglassen können. Ansonsten ist das Album top geworden, also auch sehr hochwertig, so wie auch eben alles andere, was Eminence so gemacht haben im vergangenen Jahr. Das hat alles wirklich eine Top-Qualität und die Songs machen Spaß. Einer davon ist auch noch in meinen Top-Songs gelandet, komme ich nachher noch drauf zurück. Und die haben auch viele spannende Sachen um dieses Album herum gemacht. Also man kann tatsächlich so eine spezielle Box kaufen von diesem Album, wo dann so ein kleines Rätsel auch drin ist, das man lösen kann. Also so ein kleiner Apparat, den man auch in einem der Videos sehen kann. Und wenn man dieses Rätsel löst, dann ist da noch irgendwas drin. Ich glaube, ein USB-Stick, wo nochmal was extra drauf ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben die sich da echt Mühe mitgegeben und gut was ausgedacht. Und ja, Heaven in Hiding erzählt ja auch so eine kleine Story, zumindest einzelne Songs daraus, die eben in so einer Videoserie dann auch erzählt werden. Also es wundert mich selbst, dass sie bei mir nicht höher gerankt sind, aber so ist es eben geworden. Schuld daran ist unter anderem das Album Oko, das von Atlas rauskam, gerade erst jetzt im Dezember, Mitte Dezember. Und dieses Album hat mich einfach umgehauen. Aufgrund der Entwicklung, die die Band gemacht hat, also wenn man Primitive kennt und jetzt Oko hört, das ist schon ein gewaltiger Sprung. Und die Band ist auch wesentlich düsterer geworden. Also Primitive ist ein ziemlich klassisches Metalcore-Album, würde ich sagen, oder auch Modern-Metal-Album mit ja ein paar progressiven Einflüssen noch, aber Oko hat doch sehr viel Folk tatsächlich und auch teilweise Black Metal und diese Düsternis, die dadurch entsteht, durch diese Mischung, ja, ist einfach fesselnd, sage ich mal. Also dieses Album hat mich sehr in seinen Bann gezogen. Ich will gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich bestimmt in der nächsten Folge noch was dazu sagen werde und in der Soundcheck-Dezember-Folge schon was gesagt habe. Also wer da mehr wissen möchte, höre gerne da nochmal rein. Und wenig verwunderlich auf meinem ersten Platz ist Persona mit dem Album Animals. Davon habe ich ja in unserer Oktober-Soundcheck-Folge sehr geschwärmt. Ist ein bisschen ähnlich wie bei Atlas, also ist auch ein völlig neues Niveau, das die Band hier erreicht hat. Die Sängerin, von der war ich schon immer überzeugt, dass sie absolut klasse ist. Die beherrscht sämtliche Stile des Klagesangs und kann auch sehr gut screamen. Und jetzt haben aber die Gitarristen nochmal gut nachgelegt, sind jetzt auch viel im Djent unterwegs und die beiden neuen Bandmitglieder an Schlagzeug und Bass tun ihr Übriges. Also das Schlagzeugspiel ist auch nochmal ja auf einem ganz, ganz neuen Niveau. Und man kann gar nicht so genau sagen, was es für eine Musikrichtung ist, die sie da spielen. Wahrscheinlich kann man es einfach schwammig unter Modern Metal zusammenfassen. Aber ich würde einfach allen empfehlen, mal in dieses Album reinzuhören. Großer Tipp.
Ja, spannend. Ich möchte bei Atlas das untermauern. Ich habe da mal ein, zwei Songs erst reingehört, aber das ist eine enorme Entwicklung. Also ich kenne dank dir ja auch den Vorgänger und das ist wirklich eine ganz andere Geschichte. Also echt spannend. Ja, total spannende Mischung. Echt sehr einzigartig, muss man sagen.
Und durchweg melancholisch und brachial. Und
ja.
Trotzdem melodiös. Also haben sie fein hingekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Wenn die so weitermachen, da können echt noch was kommen, ne? Also so größentechnisch könnte echt noch mal ein Sprung kommen, glaube ich.
Die wollen ja mit Wohlfahrt eigentlich auf Tour gehen und das passt perfekt zusammen jetzt mit dem neuen Material.
Ah, okay. Ja, cool.
Aber was ist denn bei Marcel in der Liste?
Der Marcel, der hat sich sehr schwer getan mit den Top 5, weil ich schweren Herzens die Alben von Trivium und von Custard außen vor lassen musste für meine Top 5. Auf Platz 5 hat es Iron Fate geschafft, die zusammen mit Custard im, ich glaube, Dezember Soundcheck waren und auch mein persönlicher Soundcheck-Sieger waren mit Crimson Messiah. Das ist eine deutsche Band, die schlichtweg coolen US-Metal produzieren. Und bei dem Album Crimson Messiah, da hat mich einfach das Gesamtwerk sehr beeindruckt. Man hat ein tolles, leicht mystisches Artwork, einen ganz, ganz großartigen Gesang. Man hat einen tollen Sound, der Glasklar und Addict zugleich rüberkommt. Und insgesamt halt eine sehr, sehr homogene Scheibe, die Spaß macht, die abwechslungsreich ist und die auf jeden Fall Freunden des klassischen Stahlguts sehr, sehr gut passen würde. Dann gucken wir uns mal die Top 4 an und das ist tatsächlich Running Wild geworden mit Blood on Blood. Ganz großartiges Album, wie ich finde. Rolf Kasparek hat nach einigen Jahren nach Rapid Foray wieder in die Vollen gegriffen und quasi nach Shadowmaker ging es dann wieder peu à peu nach oben. Rapid Foray war ein gutes Album und Blood on Blood ist noch ein viel besseres Album geworden, wie ich finde. Es gab natürlich dann auch Kritik, speziell hinsichtlich des Sounds. Aber genau das gleiche wie bei Iron Fate. Mir gefällt einfach diese Rückbesinnung auf das, was die Band ausgemacht hat. Und speziell, wenn man Freund der Anfang 90er Alben war, wie beispielsweise Masquerade oder Pile of Skulls, dann ist Blood on Blood wirklich ein sehr, sehr cooles Album, weil es auch viele Querverweise gibt, die eben sehr, sehr großen Spaß machen, die dann auch zu entdecken. So kleine Easter Eggs, wie ich finde.
Ich liebe das, wenn Bands das machen. Sei es jetzt auf einem Album, das haben Adept mal gemacht mit Sleepless, oder eben auch zu vorherigen Alben, die sie rausgebracht haben. Das ist einfach toll, eben diese, wie du sagst, Easter Eggs zu entdecken.
Ja, das macht auch Spaß und das ist auch wirklich was fürs Fanherz. Auf Platz 3 haben es gleich 7 Alben geschafft.
Oh Gott. Achso, Lordi, Lordi's Collection.
Genau, die Lordiversity, die hat es tatsächlich auf Platz 3 geschafft. Und zwar gab es, ich glaube, im März letzten Jahres, also 2020, gab es die Collection, diese fiktive Compilation.
Wie ist die Disco-CD?
Die ist tatsächlich echt cool geworden. Ich hatte da auch mit Mr. Lordi ein kleines Interview und wir haben dann auch so ein bisschen über Donna Summer gesprochen, Earth, Wind and Fire, Boney M., dass es da eben viele Querverweise gibt. Also für euch, liebe Hörer und viele Leser, Lordi haben eine zu ihrer fiktiven Best-of-Geschichte eine handfeste Diskografie eben innerhalb von wenigen Monaten errichtet. Also es gibt insgesamt 7 Alben, die eben auf dieser fiktiven Best-of-CD basieren. Und wir haben darunter ein 60er-Jahre-Hardrock-Album, wir haben ein Disco-Album, wir haben ein Thrash-Metal-Album, wir haben ein Industrial-Metal-Album, eine Art Pink Floyd meets Genesis-Album und ein Album, was so ein bisschen in die Wasp-Twisted-Sister-Richtung ging. Also, was mir bei dieser Veröffentlichung einfach sehr, sehr imponiert hat, war die Tatsache, dass alle Alben vom Stil her sehr unterschiedlich waren, aber trotzdem man klar herausfinden konnte, dass es sich um Lordi handelt. Auf alle Alben hat sich Mr. Lordis rauchige Stimme sehr, sehr gut bezahlt gemacht und vielleicht zünden nicht alle Songs von diesen tatsächlich über 70, 75 Songs, aber für jeden ist da was bei und mir persönlich hat es einfach sehr, sehr großen Spaß gemacht, einfach mal zu entdecken, wie sich Lordi beispielsweise in dieser Disco-Ära gemacht hätten oder wie Lordi gestaltet worden wäre, wenn sie mehr in diese Thrash-Metal-Anthrax-Metallica-Richtung gegangen wäre. Oder was ich auch sehr imponierend fand, war eben das Progressive-Rock-Album, weil es auch in sich sehr stimmig klang.
Wäre das was für Jakob?
Ich weiß ja nicht, ob Jakob so auf diese Pink Floyd und Genesis-Richtung steht. Falls ja, dann durchaus. Dann könnte es wirklich eine interessante Mischung sein.
Ach, ich finde dieses ganze Konzept so cool. finde ich echt enorm. Dass ich will mir die auch mal geben, die ganzen 7 Teile.
Ich fand es auch sehr lustig. Zum 1. April hat nämlich Lordi quasi als April-Scherz angekündigt, 4 Alben auf einmal rauszubringen. Und natürlich hat es dann so ein bisschen nach April-Scherz gerochen. Dass es dann im Endeffekt 7 Alben waren, natürlich hat damit keiner gerechnet. Und gerade wenn man die letzte Scheibe dieser Lordiversity Compilation halt mal betrachtet, die da heißt Spooky Sextravaganza Spectacular, sollte halt fiktiv Anfang, Mitte der 90er erscheinen und schlägt halt einen sehr coolen Bogen zu dem ersten wirklich richtigen Album Get Heavy von Lordi, was glaube ich irgendwie so 99 herauskam oder 2002 herauskam. Insofern wirklich ein sehr cooler Brückenschlag, eine sehr coole Idee, haben auch wirklich für alle Alben und für sämtliche Stile ihre entsprechenden Artworks erstellt und eine sehr, sehr runde Geschichte, die sich auf jeden Fall nicht nur Lordi-Fans geben können. Aber genug von den Monstern. Ich springe jetzt mal auf meinen Zweitplatzierten und ich habe mich da wirklich bei dem ersten und Zweitplatzierten sehr, sehr schwer getan, weil beide Alben im selben Soundcheck waren und für mich auch die Pole Position innehaben. Und zwar musste ich mich dann wirklich schweren Herzens entscheiden. Zweiter Platz ist Persona non grata von Exodus geworden. Ich hatte Mastermind Gary Holt im Podcast und wir haben so ein bisschen über das Nachfolgealbum von Blood in, Blood Out gesprochen und es ist wirklich ein Album, was konsequent in den Arsch tritt, was also diese typischen Tugenden von Exodus sehr, sehr gut projiziert, was auch sehr, sehr gut produziert ist. Die Songs, die haben Wucht, die haben Charisma, auch ein bisschen Melodie, ein bisschen Melancholie da drin, aber in sämtlichen Minuten dieses wirklich Knaller-Albums die Jungs aus der Bay Area wirklich von vorne weg drauf los. Mir persönlich hat es ganz, ganz großen Spaß gemacht, nach so vielen Jahren, ich glaube, das waren jetzt 7 Jahre nach Blood in, Blood Out, mal wieder die Jungs so in Action zu sehen. Und ja, das, was sie letztes Jahr im, ich glaube, das war im Februar, wo ich sie mit Testament und Death Angel gesehen habe, dass sie das auch wieder auf Scheibe bringen mit neuer Musik, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ganz knapp die Nase hat eine andere Band vorne. Ihr dürft doch mal raten, wer es sein könnte.
Feuerschwanz glaube ich nicht. Da bist du zu weit von weg stilistisch, als dass du das so abfeiern würdest.
Feuerschwanz wird nochmal in meinen Listen erwähnt, allerdings nicht unter den Top-Alben. Ich löse gerne auf, es ist Unleashed geworden.
Ach Mensch, ja, habe ich auch reingehört.
No Sign of Life. Mhm. Es ist ein super geiles Album geworden und Unleashed ist immer eine absolute Institution, wenn es um Death Metal mit diesem Viking-Charme geht. Aber das, was jetzt 3 Jahre nach The Hunt for the White Christ in den Startlöchern stand oder steht, es ist absolut bemerkenswert. Generell auch die Geschichte der Schweden, weil sie auch seit sage und schreibe 25 Jahren ein bestehendes festes Line-Up haben, wirklich sich immer neu erfinden und immer wieder versuchen, diesen Viking-Death Metal auf eine neue Sphäre zu bringen. Sie sind halt nicht so wirklich mit Amon Amarth vergleichbar, sondern haben einfach einen eigenen Stil und einen eigenen Charme. Und mal rollt halt dieser Panzer tonnenschwer was Schlachtfeld, mal gibt's ein paar dezente Black-Metal-Vibes, sehr viele Melodien, die für viel Freude sorgen. Man sieht halt, trotz dieser Finsternis des Death Metals sieht man am Ende dieses Horizonts halt die Wolken aufsteigen, die einen Weg nach Valhalla ebnen. Ein unfassbar rundes, geiles Album geworden. Einzig und allein das Artwork fand ich von The Hunt for the White Christ noch ein Tick geiler, aber trotzdem No Sign of Life, mein persönlicher Trimestersieger.
Findest du, dass Unleashed eine Entwicklung gemacht haben, also dass sich der Sound von Unleashed entwickelt hat?
Im direkten Vergleich zum Vorgänger ja, weil die Songs noch ein bisschen griffiger und noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht wurden. Generell muss man ja sagen, dass No Sign of Life nicht das, oder dass das nicht das erste Album von Unleashed war, was bei uns auf der Pole Position im Soundcheck gelandet ist. Und The Hunt for the White Christ habe ich auch noch mal im Vorfeld reingehört und das fand ich auch schon sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, die Songs auf No Sign of Life, die sind halt einfach noch ein bisschen handfester und noch ein bisschen wuchtiger. Und obwohl man genau weiß, was man bei Unleashed bekommt, schlagen sie einem mit voller Wucht ins Gesicht und das imponiert und das macht Spaß. Und insofern auch Hut ab vor einer Band, die nach so vielen Jahren im gleichen Lineup und quasi auch im gleichen Genre sich immer wieder neu erfindet und halt auch weiter wächst und sich weiterentwickelt.
Ich habe nämlich auch reingehört und ich muss leider sagen, dass für mich Unleashed immer recht gleichförmig klingt. Also ich habe jetzt, bis auf das eben der Sound natürlich ein anderer ist, wenig Unterschied zu den früheren Alben gehört, weil sie eben einfach ihre Trademarks immer weiter ausgebaut haben und da wenig Neues reinkommt, was ja nichts Schlechtes ist, aber was eben nicht das ist, was ich gerne mag bei einer Band. Also ich mag es, wenn eine Band sich auch mal neu erfindet, und das machen Unleashed aus meiner Sicht eben nicht. Trotzdem ist es ein Top-Album auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Also klar, da gehen vielleicht auch noch so ein bisschen die Geschmäcker auseinander, aber...
Wenn man geilen Death Metal haben will, dann kann man da auf jeden Fall zugreifen.
Ja, ich habe das ja im Soundcheck auch sehr gut bewertet. Also ich glaube mal 8 von 10. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, kann man sehr gut machen.
Ich habe auch im Vorfeld noch ein bisschen diese Anfang 90er-Ära von Bathory gehört mit Twilight of the Gods, Bloodfire, Death und auch das 1996er-Album Blood on Ice. Und diese Atmosphäre, diese wirklich kalte, skandinavische Atmosphäre, diesen Hauch von Epic bringen halt Unleashed sehr, sehr gut rüber. Und gepaart eben mit diesem harschen Death Metal, das ist halt einfach eine explosive Mischung, die sehr, sehr großen Spaß macht.
Mhm. Jakob,
kommen wir zu dir. Ja, Mensch. Also, wie gesagt, ein vollgepacktes Trimester war das, finde ich. Ich habe mich trotzdem auf 5 Alben festgelegt, wobei ich ein bisschen schummel, aber mal gucken, ob ihr es mitbekommt. Also tatsächlich ist mein 5. Platz kurz vor dieser Folge erst entstanden, weil ich nochmal rekapituliert habe und gemerkt habe, ey, das ist ja auch noch rausgekommen. Und zwar sprechen wir von Swallow the Sun, Moonflowers, kam am 19.11. heraus und ist, glaube ich, das melancholischste Album dieses Jahr und ganz toll gemachter, melancholischer, dunkler Metal, auch mit wieder ein paar Black-Metal-Einflüssen, die aber noch weiter zurückgegangen sind. Und auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit Katatonia, aber ich finde noch verspielter und noch tiefgründiger. Also hat wirklich total Spaß gemacht und auch passend zur Jahreszeit. Was heißt Spaß gemacht? Merke ich gerade. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat es einen in eine gute Stimmung gebracht. Sei es, dass man dann auch ein bisschen nachdenklicher wurde, aber es passt ja auch so zum Ende des Jahres, finde ich. In eine angemessene Stimmung bringt einen das auf jeden Fall. Ganz anders wiederum ist mein Platz 4. Und zwar reden wir da von Vengeance von 12 Foot Ninja. Das ist Crossover-Metal par excellence.
Ist deine Enttäuschung, dass der Sänger nicht mehr dabei ist?
Ja, das ist schon eine Enttäuschung. Das kam jetzt ja die letzten Tage heraus, dass der Sänger Kin Barka Etik gegangen ist. Finde ich wirklich schade, weil er wirklich ein Aushängeschild ist. Ne? Seine Stimme ist so cool irgendwie, kann durch die ganzen musikalischen Welten wandern, die sie da aufbauen, von Metal, Funk, Samba, Disco, alles kann dieser mit seiner Stimme gut verbinden und erinnert ja auch sehr an Faith No More.
Oh, ja.
Na, da hatten wir auch in unserer Geheimtipp-Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass 12 Foot Ninja ja quasi wie eine moderne Version Faith No More klingt. Vor allem dank des Gesangs halt auch, ne? Und das ist jetzt echt schade, dass der geht. Und ich finde aber, die Band hat das toll gemacht. Die haben das ganz transparent erklärt, was da los ist. Ne, da, ja, ich sag mal, da geht's um verschiedene Arbeitsweisen so, ne? Die der Gitarrist und Hauptsongwriter Stevich, den wir auch im Podcast ja hatten, hat, die nicht verträglich ist mit der Arbeitsweise, die der Sänger vorzieht.
Aber auf dem Album ist er ja noch drauf gewesen, ne?
Ja, auf dem Album ist er drauf und er gibt auch noch Abschiedskonzerte in Australien, glaube ich, hauptsächlich. Wir sind ja Australier und suchen auch gemeinsam Sänger aus, so haben sie es halt geschrieben, ne? Ja, mal gucken.
Das ist cool.
Ja, finde ich auch. Also, tolles Album, wobei ich sagen muss, kommt nicht so ganz an die beiden Vorgängeralben ran, die wirklich eine 9,5 sind, also wirklich einen Klassikerstatus haben, finde ich. Und das ist halt eher so Top-Album, aber ein Tick fehlt mir da. Ein bisschen, bei ein paar Songs fehlt mir so ein bisschen so eine tiefere Ebene. Die gehen sehr schnell vorbei, ohne ein Highlight zu haben. Das stört mich da ein bisschen manchmal. Aber wer extravaganten Metal hören will, den er so noch nicht gehört hat, muss da mal reinhören. So, dann Platz 3. Mastodon, Hushed and Grim. Großartiges Album auch dieser Band. Total typisch, andererseits aber auch neue Experimente. Cooles Drumming, mega cooles Drumming sogar, muss ich sagen, mit den typischen Fill-Ins und dieser Quirligkeit. Riffs sind fett, die Gesänge sind toll, wechseln sich, die sind ja jeder in der Band, die wechseln sich super ab. Es ist ja ein Doppelalbum und etwas zu lang geraten vielleicht, gerade die ruhigen Songs so am Ende, es sind ja wirklich 3-4 ruhige Songs, die da nacheinander kommen, ist wahrscheinlich gewollt so, ne, dass sie auf CD2 dann auch sind, aber die sind für mich ein bisschen, die machen das für mich ein bisschen zäh, das Album. Also mir hätten da echt irgendwie so 10 Songs gereicht eigentlich. Aber wer Mastodon mag, wird dieses Album lieben, das ist auf jeden Fall klar und ganz cooles Spätwerk dieser Band, wo ich glaube, dass da echt noch viele Überraschungen kommen.
Es gibt ja böse Zungen, die sagen, 2 Bands haben das beste Album rausgebracht, das mit einem Wal auf dem Cover war. Ja. Eine davon ist Gojira, die andere, ja. Aber du scheinst nicht dazu zu gehören.
Ja, ich hatte früher irgendwie Schwierigkeiten, Mastodon reinzukommen, aber so das Album war echt so ein bisschen so ein Dosenöffner für mich. Also ich will mir jetzt auch nochmal die früheren Alben nochmal geben. Vielleicht öffnen sich die mir jetzt mehr. Dann kommen wir schon zu Platz 2. Und zwar ist das ein großer Name im Genre mittlerweile. Wir sprechen da von Volbeat.
Oh.
Servant of the Mind kam ja am 3.12. raus, also ganz frisch noch. Und es ist echt wieder ein Metal-Album, muss man sagen. Ne? Ich finde nicht alle wie viel sind es? 14 Songs? Toll. Aber doch, Großteil ist wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich fand Volbeat in der Vergangenheit auch immer relativ anstrengend, auch wegen des Gesangs. Und es war mir nicht heavy genug. Die alten Sachen kannte ich schon, aber auch nicht ausführlich, sag ich mal. Und das neue Album geht halt voll wieder in die Sparte der alten Werke und erinnert halt wirklich teilweise an frühe Metallica, cooles Riffing, tolle Song-Arrangements, tolle Soli, wirklich einige Sachen erinnern auch an Slayer sogar, hat wirklich Thrash-Riffing und ich glaube, mit so einem Album hätte keiner mehr gerechnet nach den letzten Alben von Volbeat.
Das stimmt.
Und ja, macht wirklich viel Spaß zu hören, gerade auch beim Autofahren oder wenn man mal wirklich irgendwie gute Laune haben möchte, dann ist das Album wirklich sehr gern gesehen auf dem Plattenteller. Dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Das Album habe ich erst nach Veröffentlichung kennengelernt. Schande über mein Haupt. Wir sprechen von Archspire, Bleed the Future. Das ist, glaube ich, das Tech-Death-Metal-Album des Jahres einfach. Hat auf jeden Fall auch die Schnauze klar vorn vor Obscura, die ich gar nicht erwähnt habe bisher, was ja für viele auch im Genre, sag ich mal so, ne, eine der größten Namen ist. Aber ich finde hier die Kanadier haben so ein so wahnwitziges Album veröffentlicht. Es ist nicht nur irre schnell, also es geht ja nicht nur um tolle Kabinettstückchen, sondern die Songs haben wirklich Hand und Fuß. Die haben alle irgendwie auch eine gewisse Melodiosität, einen Wiedererkennungswert. Ein Sänger, der unglaublich schnell shouten kann. Das sind quasi geschautete Raps, kann man fast sagen. Ich habe die CD gekauft und dann versucht mal mit dem Booklet mitzulesen. Das geht nicht. Also so ein Gesang habe ich wirklich noch nie gehört. Und dazu auch ja mit dem Drumming, was einfach extrem irre, schnell und präzise ist und eine bestimmte Blastbeat-Art beinhaltet. Die habe ich auch in der Schlagzeugfolge schon mal benannt. Den Gravity Blast. Den habe ich so noch nie eingesetzt gehört. Das ist nämlich ein sehr spezieller Blastbeat, den man über den Rand der Snare macht. Da muss man technisch sehr gut sein, um den wirklich so präzise abfeuern zu können, wie er das macht. Dann gibt es noch neoklassische Soli und akustische Intermezzi. Das ist wirklich ein irre tolles Album. Also, wer Tech-Metal mag, der muss das hören, keine Frage. Mein zweiter Platz 1 ist nämlich eine Band, die eigentlich gar nicht in diesem Quartal veröffentlicht hat, aber eigentlich doch. Wir sprechen von Between the Buried and Me.
Ach, das war diese komische, wir bringen das physische erst dann und die digitale vorher.
Die Fortsetzung von dem Prog-Metal-Meilenstein Colors, nämlich Colors 2, kam am 20.08. digital raus und am 8.10. erst physisch. Und das ist für mich dann quasi das, was zählt. Erst wenn es physisch da ist, ist das für mich eine echte Veröffentlichung. Oh. Ja, ich weiß. Da bin ich jetzt auch noch altbacken, muss ich sagen. Aber ich brauche das von meinen Lieblingsbands, will ich das in der Hand haben. Und ich habe auch vorher keinen Ton gehört, außer die Songs, die veröffentlicht wurden. 3 wurden schon vorab veröffentlicht. Aber ich habe mir wirklich auf die Finger gehauen und nichts vorher gehört. Und es ist einfach wunderbar. Es ist so schön, hat unglaublich viele Easter Eggs, über die wir sprachen, ne, zu dem ersten Teil. Die sind wirklich nicht sehr offensichtlich, teilweise schon, aber es gibt viele Sachen, muss man wirklich austüfteln. Dann geht es irgendwie darum, dass lyrisch da eine Verbindung gezogen wurde oder melodiös mal oder rhythmisch oder auch mal harmonisch. Das habe ich im Interview mit dem Bassisten mal gesehen. Da hat er da mal erklärt, bei einem Song ist es halt eine harmonische Verbindung zu einem Song. Also das kann man ja so halt irgendwie teilweise auch gar nicht richtig erkennen, ohne dass man da wirklich musiktheoretisch rangeht. Aber so verkopft ist das Album dann gar nicht. Es macht wirklich viel Spaß, hat irre tolle Songs drauf, wie Revolution in Limbo. Das wird auch einer meiner Top-Songs des Jahres. Es ist ein unglaublich tolles Album dieser Band. Also wer diese Band mag, wird das Album vergöttern, bin mir sicher. Genau, wem diese Band zu viel war, für den wird das auch nichts sein, das Album. Es ist sehr viel, es ist noch mehr als die letzten Alben. Ne? Bei den letzten Alben haben Between the Bird and Me auch mal ein bisschen versucht, eingängiger zu werden. Natürlich auch in ihrer Welt ist es immer noch sehr viel natürlich, aber auf Colors 2 geht es halt wirklich irre her und hat unglaubliche Spannweiten im Genre halt, ne? Also wie man das kennt, wirklich von Extreme Metal zu Death Metal zu Grog Metal zu Folklore, alles. Und ich habe auch noch einen Shoutout, den ich auch noch nennen möchte.
Hau raus.
Und zwar ist das von Viljata, Moss Taden unter Watten. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall das zweite Album von Viljata. Ja, das erste Album ist ja im Gen so ein bisschen so ein heiliger Gral. Das hat lange gedauert, bis jetzt das neue Album rauskam. Ich glaube, das erste war von 2011. Will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall Anfang der 2010er. 10, 11 irgendwie so. Und beim neuen Album, das auch sehr lang ist, stört mich ein bisschen, dass es halt komplett auf Schwedisch ist. Das stört ein bisschen den Zugang irgendwie. Also ich habe nichts dagegen, wenn die in ihrer Landessprache singen oder schreien. Aber zwischendurch mal ein englischer Titel hätte ich cool gefunden. Aber trotzdem ist es total typisch Viljata und ich muss mir das echt noch mal in Ruhe geben, das Album. Ich hoffe, ich habe da jetzt zum Ende des Jahres noch mal ein bisschen Zeit zu. Es ist wirklich diese Gitarrenarbeit, wenn man die hört, dann weiß man sofort, welche Band man da hat. Und dass man es überhaupt spielen kann, was die da machen. Also auch der Schlagzeuger, Buster Odeholm, was der da abzieht, ist einfach irre, weil es einfach abseits jeglicher Norm ist. Ne? Also da weiß man gar nicht, wo der Rhythmus da ist. Also wo der Grundtakt ist, wo ist die Eins. Das gibt's da irgendwie manchmal gar nicht, scheinbar. Ja, also das hat noch nicht ganz gezündet, das neue Album von Viljata. Aber ich finde es cool, dass die nochmal ein Lebenszeichen von sich gegeben haben. So, Kinnas, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Top-Songs. Ich fange jetzt mal mit dem anderen Herrn in der Runde an, Marcel. Sag doch mal, was dich an Songs in den letzten 3 Monaten so überzeugt hat.
Sehr, sehr gerne. Das ist auch eine gute Frage. Ich habe nämlich versucht, Songs zu nehmen, die wir, oder beziehungsweise Songs von Bands zu nehmen, die wir heute noch nicht angesprochen haben. Bei einem Fall ist mir das nicht gelungen, den ich auch direkt am Anfang nennen möchte, nämlich Cinder Ghost Choir von Lordi. Das ist, wie gesagt, auf der Lordiversity erschienen, auf dem Album Superfly Trap. Superfly Trap ist halt besagtes Disco-Album. Allerdings ist Cinder Ghost Choir weniger ein Disco-Song als mehr ein sehr verregneter und melancholischer Piano-Song, der auch gut teilweise in diese Elton John-Richtung hätte gehen können, mit sehr viel Melancholie und auch ein bisschen Herzschmerz, Superfly Trap sehr geschmackvoll zu Ende bringt. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme mit dem Song tatsächlich, habe ihn dann mal so 3-4 Mal einfach im Hintergrund laufen lassen und habe mich dann dabei ertappt, wie ich einfach die Melodie mitgesungen habe und mitgesummt habe. Und dann habe ich den Song nochmal bewusst gehört und irgendwie hat es mich dann gepackt und mich hat der Song auch wirklich den kompletten Abend nicht mehr losgelassen. Der zweite Song, den kennt wahrscheinlich jeder. Und zwar ist das nämlich der ja quasi Titelsong von dem 80er-Jahre-Film Flashdance, nämlich She's a Maniac oder Maniac. Genau. Und warum nenne ich den jetzt? Es gibt nämlich eine Band oder beziehungsweise ein Projekt. Und wer könnte da anders hinterstecken als Björn Stritt von Soilwork und The Nightford Orchestra? Und der hat mit anderen Musikern, ich glaube Hammerfall und Europe, muss ich aber nochmal nachschauen, da hat er das Projekt At The Movies auf die Beine gestellt. Und At The Movies covern Filmsongs aus den 80ern auf Volume 1 und von den 90ern auf Volume 2, die jetzt allesamt, oder die beiden Alben, die veröffentlicht jetzt Atomic Fire Records Anfang Januar. Und Maniac, wie gesagt, befindet sich auf Volume 1, auch neben The Power of Love oder No Easy Way Out im Original von Robert Tapper vom Rocky Soundtrack. Aber was da Björn und Co. mit Maniac gemacht haben, der Song ist per se schon sehr geil. Ich meine, jeder kennt ihn, aber das in so einer, ja, The Nightford Orchestra rockigen Version, das ist so geil. Der Refrain, der zündet ohne Ende. Das ist ein Song, den kriegt man auch tagelang nicht mehr aus dem Ohr. Und das ist, wie gesagt, die mit Abstand beste Version, die ich bisher von dem Song gehört habe, tatsächlich. Dann möchte ich ganz gerne, jetzt kommen sie aber, Trivium nennen mit Phalanx vom In the Court of the Dragon Album. Das ist, glaube ich, auch der Closer-Song des Albums. Wie ich finde, ein Song, der das Album sehr gut zusammenfasst und auch gut repräsentiert. Ein sehr wuchtiger Song, aber auch mit einem Hauch von Melodiosität, Melancholie, aber auch diese typische Trivium-Wucht. Und für mich ein sehr guter Spagat zum letzten Album, What the Dead Man Say. Und auf Platz 2 tatsächlich kommt jetzt eine ganz, ganz große Überraschung, die ich vorher wahrscheinlich niemals in meinen Top 5 Songs genannt hätte, nämlich Feuerschwanz. Ja. Mit Untot im Drachenboot vom Memento Mori Album, was jetzt am 31. Dezember herauskommt, also wirklich auf die letzte Sekunde des Jahres. Hintergrund ist, ich habe ja auch mit dem Hauptmann ein Interview geführt und habe mich dann ein bisschen mehr mit Memento Mori beschäftigt. Und das Album ist ein gutes geworden. Dieser Song Untot im Drachenboot, irgendwie ging der mir echt nicht mehr aus dem Kopf. Und das war wieder so ein ganz typischer Ohrwurm direkt von der Minute an, der viel Spaß macht, der auch die ein oder andere auch verregnete Autofahrt noch ein bisschen sonniger macht und der ja auch dieses erneuerte Metal-Image von Feuerschwanz gut in die Tat umsetzt. Also die singen auf Deutsch und haben auch als Mittelalter-Band mit so einer kleinen Satire-Schlagseite angefangen und auch das letzte Album, das 11. Gebot, das ging mehr in die Metal-Richtung, genauso wie jetzt Memento Mori. Ich will da nicht zu viel vorweg sagen, aber Untot im Drachenboot ist wirklich ein sehr guter Appetizer und auch ein sehr guter Repräsentant für das Album. Und auf Platz 1 ist auch eine Band gekommen, die wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich KK's Priest mit Raise Your Fists vom Sermons of the Sinner Album, was, glaube ich, im Oktober erschien. Ja, die neue Band vom ehemaligen Judas Priest-Gitarristen KK Downing, der mit dem unvergleichlichen Tim Owens mit dem Ripper auch einen, ja, wie könnte es anders sein, prädestinierten Sänger eben für dieses Projekt hat. Und Raise Your Fists ist ein ganz, ganz typischer Priest-Song und für mich auch ein absoluter Ohrwurm, der vielleicht vom Titel her ein bisschen plakativ ist, aber auch sehr viel Spaß macht, sehr viel Wucht hat. Das Album, das ist auch sehr cool geworden. Überraschenderweise, man dachte ja auch erst bei KK's Priest, dass das eventuell so ein kleiner Abklatsch von Judas Priest ist. Aber trotzdem hat man so ein bisschen die eigene Note und diese ab und zu Überraschungsmoments dann auch gut heraushören können. Und Raise Your Fists ist eben solch ein Überraschungsmoment. Ein Song, der sehr großen Spaß macht und der auch durchaus auf einem fiktiven Nachfolgealbum von Demolition Album seinen Platz gefunden hätte, also vom 2-1er Priest Album. Lange Rede, kurzer Sinn, KK's Priest, bin ich sehr gespannt, was noch von der Band so kommt, was noch von meinem Lieblingssänger oder einem meiner Lieblingssänger Tim Owens noch kommt und ich bin natürlich gespannt, was noch weiterhin von Björn Stritt kommt. So schließt sich der Kreis.
Dass du Feuerschwanz drin hast, wundert mich echt. Also hätte ich ja nicht gedacht.
Hat mich auch tatsächlich gewundert, aber ja, Überraschungen sind da, dass man ihnen begegnet.
Oh, das ist tief.
Das ist richtig tief, ja.
Ja, dann haue ich doch mal auch meine Top-Songs raus. Und zwar wollte ich, wie ich das gerne mache, keine Songs nehmen, die sich auf Alben befinden, die ich eben genannt habe.
Ist es dir gelungen?
Ja, es ist mir gelungen, aber ich habe dadurch nur 3. Ja, aber die sind wirklich cool. Und zwar einmal ist es Obsidious. Da hatten wir den Bassisten Linus Klausenitzer auch im Podcast. Die haben am 30.11. eine neue Single veröffentlicht, Sands of Lust, die wirklich ganz anders klingt als die erste Single vom Mai diesen Jahres, Iconic. Iconic war wirklich ein, im Prinzip eine etwas andere Version Obscuras. Man muss dazu sagen, Obsidious sind 3/4 Obscura und ein neuer Sänger. Also Ex-Obscura und ein neuer Sänger. Und Sands of Lust ist wirklich viel moderner, auch ein bisschen dunkler, viel ja simpler, muss man sagen, aber hat auch echt eine Wirkung, fettes Riff, tolles Gitarrensolo und macht noch mehr gespannt auf das Album, das hoffentlich, wie angekündigt, im Frühjahr rauskommen soll. Ein konkretes Datum gibt's noch nicht. Aber diese beiden Songs machen schon mal so gespannt auf dieses Album, also einen enorm technischen und ein sehr simplen, aber auch mit viel Wirkung, fast so ein bisschen industrial-like ist der. Also bin halt total gespannt, was da noch kommt. Dann haben wir einen weiteren großen Namen, und zwar ist es Slipknot, hat am 5.11. The Chapeltown Rack veröffentlicht. Da kommt ja hoffentlich auch ein neues Album demnächst mal heraus.
Nächstes Jahr.
Ja, ja, ja. Corey Taylor sagt, er will noch irgendwie 3-4 Songs, irgendwie noch mal ein paar Parts aufnehmen, aber das soll wohl tatsächlich kommen. Und The Chapeltown Rack ist ein sehr cooler Titel. Ist typisch Slipknot. Hat coole Verbindungen zu früheren Werken, finde ich. Hat so ein bisschen so die Aggressivität wieder. Aber einen enorm eingängigen, coolen Refrain, der sofort ins Ohr geht. Also wirklich eine ganz coole Verbindung zwischen alt und neu. Und macht definitiv gespannt, auch was da noch kommen mag. Und ein Song hat mir aber in den letzten 3 Monaten tatsächlich am meisten Spaß gemacht, im Sinn von wirklich Spaß. Also wirklich, dass ich sagen muss, wenn ich den gehört habe, dann geht es mir wirklich besser. Und zwar spreche ich davon, Pump It, Eskimo Cowboy.
Oh Gott.
Ja, Kinders, ey, Pump It, der macht echt Spaß. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, der ist ja gar nicht so toll wie We Got The Move oder Hyper Hyper. Aber
ja, We Got The Move war
ja,
schon...
Ja, schon nochmal.
Das war schon
ein
absoluter Türöffner.
Aber komm, Pump It ist echt auch cool. Bisschen härter sogar, finde ich, als die anderen neuen. Im Vergleich jetzt mit We Got The Move und Hyper Hyper so. Da habe ich Eskimo Cowboy halt ja richtig kennengelernt und kam erstmals auch richtig auf, wie soll ich sagen, in Erscheinung bei mir überhaupt. Und Pump It ist ein Song, der nicht nur, glaube ich, im Fitnessstudio sehr gut funktioniert zum Workout, sondern auch so echt, wie soll ich sagen, sehr belebend ist einfach und echt wieder ein Video, das einen zum Schmunzeln einlädt und wie gesagt auch ein bisschen härter ist und ein bisschen andere Facette zeigt wiederum.
Die haben so geiles Merch rausgehauen zu Pump It. Ich habe so viel Geld gelassen. Ja. Das war echt so, Eskimo Cowboy, take my money. Ich habe so viel eingekauft.
Die haben jetzt ja bekannt gegeben, dass sie sich bewerben wollen für den Eurovision Song Contest. Finde ich sehr cool.
Ja, ja, ja.
Wobei ich echt auch glaube, dass sie sogar Chancen hätten. Ne? Also weil das ist wirklich extrem, ist vielleicht ein bisschen zu hart für das, für den Groß irgendwie, aber weiß ich nicht.
Ich finde, das kommt sehr darauf an, wie das gewertet wird. Also wie hoch ist inzwischen der Juryanteil? Der ist, glaube ich, beim ESC sehr hoch. Das haben die, glaube ich, sogar eingeführt, nachdem Lordi das Ding mal gewonnen hat. Ja, und deswegen werden wir sehen, ob die Jury da reinpfuscht oder nicht. Wenn es nur nach Publikum geht, ich glaube, dann würden die es locker schaffen.
Ja, und jetzt mit Maneskin, ne, ist ja auch ein bisschen der Weg geebnet, dass härtere Richtung auch gewinnen können. Genau, also mal sehen, ob wir da dieses Jahr noch mehr von denen bekommen.
Ich hoffe es sehr.
Ja, ich fände ja echt ein Album mal langsam cool, ne? So in diese Richtung halt, ne?
Ja, definitiv. Aber die wollen sich ja umbenennen, haben sie jetzt
angekündigt. Ja, genau.
Und das werden sie wahrscheinlich erstmal tun und dann das neue Album erst raushauen.
Ja, genau. Also das sind meine Songs. Wie gesagt, mit der Prämisse, dass sie nicht auf den Alben waren, die meine Top-Alben sind, die ich eben genannt habe. Ist ja klar, dass da auch Top-Songs drauf sind, sonst wären es nicht meine Top-Alben. Pia, wie sieht dein Song aus?
Wenn ich die weglassen würde, dann hätte ich, glaube ich, nur zwei Songs. Ich muss hier mal kurz gucken. Also ich habe tatsächlich nicht Pump It von Eskimo Callboy in meiner Liste, weil ich eben, also weil die Messlatte mit We Got The Moves so dermaßen weit oben lag, dass
ja,
ja, ich letzten Endes von Pump It, von dem Song an sich dann ein bisschen enttäuscht war, was wahrscheinlich auch ein bisschen unfair von mir ist, weil ich den Song sehr viel höre und auch ganz gut abfeiere, aber ich kann ihn trotzdem nicht zu meinen Top-Songs zählen. Ich habe allerdings drin von Persona den Song Animal, der ganz gut repräsentativ auch für dieses ganze Album ist. Also ist ja so halbwegs der Titeltrack auch und da geht's ordentlich zur Sache und am Ende schautet die Sängerin so krass, dass du wirklich denkst, oh mein Gott, der will ich nicht im Dunkeln begegnen. Also, der Song ist ja nicht mal irgendwie düster, aber da kommt so eine, so was richtig Fieses rüber und das, ja, mag ich irgendwie. Der Song, der mich richtig umgehauen hat, also ich habe tatsächlich nicht gerankt in Top 1, 2, 3, 4, 5, sondern einfach nur die Top-Songs rausgesucht, die ich so gut fand in diesem Trimester. Aber mein Favorit wäre wahrscheinlich von We Came As Romans featuring 0936, der Song Daggers. Der geht richtig ab. Also der Feature, mit dem sie das zusammen machen, der Gast, ist ein Rapper. Und das bringt nochmal so eine ganz neue Komponente in den neuen Sound von We Came As Romans rein. Mich überrascht ja schon der Sound, weil ich immer dachte, dass der leider verstorbene Sänger Kyle Pavone so für diese elektronischen Spielereien verantwortlich war, sag ich mal. Und die haben aber jetzt immer noch ziemlich viel da drin, auch eben in Daggers. Und der geht einfach nur straight nach vorne, der Song. Also richtig, richtig klasse. Ich höre den super gerne. Und ja, auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei bei meinen Songs des Jahres, vermute ich mal. Dann habe ich von Eminence, habe ich ja schon gesagt, den Song Chasing Shadows. Der hat vor allem in der Gitarre ordentlich In Flames Vibes. Also es würde mich sehr stark wundern, die Bands kommen ja auch beide aus Schweden, wenn Eminence nicht ein bisschen mehr In Flames gehört haben sollten, zumindest die Gitarristen in ihrer Jugend. Das hört man in dem Song besonders gut und ich mag diese Mischung sehr gerne. Ich könnte es noch nennen von Dying Wish, den Song Coward's Feet, Coward's Bleed. Da kann man sich einen ganz guten Eindruck davon machen, wie diese Band klingt. Der Song ist nicht mal 3 Minuten lang und geht so auf die Fresse, also richtig super. Und so eine kleine Überraschung war dann für mich von Moonshot der Song Kiss the Ghost. Ich habe das Album nochmal durchhören wollen und bin bei dem total hängen geblieben, habe den dann so 3-4 Mal hintereinander gehört. Für meine Verhältnisse ist der ziemlich ruhig. Moonshot machen ja mehr so Alternative Rock, würde ich mal sagen. Und ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber da war ich echt schockverliebt. Ich habe noch einen Special Mention und ihr könnt die Gläser nochmal rausholen. Denn NSOK haben jetzt angekündigt, dass sie ihr Aurora-Album als Special Edition rausbringen. Und da haben sie ein paar Live-Versionen drauf und auch ein paar remasterte Versionen von älteren Songs, weil die ja jetzt einen neuen Screamer haben. So neu gar nicht mehr, aber eben ja, auf den alten Songs hat er noch nicht gescreamt. Und da haben sie schon mal vorab Coma Blue rausgehauen vom Album Arms. Und ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und insofern habe ich mich sehr gefreut, den Song jetzt nicht nur als ja Live-Video mir anschauen zu können, sondern auch anhören zu können. Deshalb hier ein Special Mention, weil der Song ja gar nicht so neu ist.
Okay, ja, alles klar. Da ging ja doch viel durch die Ohren, ne? Und wie ist es denn mit den Augen? Was ist denn?
Nicht so viel.
Was ist denn euer Coverart der letzten 3 Monate?
Bei mir ist es von Memory Garden zu dem Album 1349. Das Album behandelt ja die Pest und ist, also das Cover Artwork zeigt das einfach genau. Also es ist sehr detailliert, sehr schön, sehr umfangreich, wie so ein Gemälde eben und das gefällt mir wirklich gut.
Ich schließe mich bezüglich Gemälden quasi an und nenne Trivium mit In the Court of the Dragon. Wir sehen halt ein quasi Comic-Artwork, was sehr untypisch für die Band ist und eine alte Gladiatoren-Arena mit einem Drachen, mit Tieren, mit Gladiatoren drin, die sich bekriegen und man sieht halt nirgendwo den Bandnamen oder den Titel des Albums, was ich persönlich sehr interessant finde. Für mich, wie gesagt, jetzt auch im Hinblick auf What the Dead Men Say, ein absolut gegenseitiges Artwork. Sehr bunt, sehr trotz der Comic-Attitüde gewaltig und auch ja sehr repräsentativ eben für die Musik auf In the Court of the Dragon.
Mhm. Das hatte ich auch überlegt.
Fand ich auch schön.
Hatte ich auch überlegt, durchaus. Ich habe dann auch mal nochmal ein bisschen tiefer gegraben. Und bei mir ist es das Album Gloire Eternelle von First Fragment geworden. Es ist eine kanadische Band. Ich erzähle auch noch gleich ein bisschen was zu Newcomern über die Band. Und das Album Gloire Eternelle hat ein sehr überladenes Artwork, was aber doch auch sehr stimmungsvoll ist. Und das passt sehr gut zur Musik, weil die auch sehr überladen ist. Also wir haben hier auch technischen Death Metal der Extraklasse. Und das ist noch mal ein bisschen frickeliger als Archspire, die ich eben genannt habe. Und ist wirklich ein, ja, ganz spannende Band. Und dieses Cover, da kann man sich wirklich nicht satt dran sehen, finde ich. Wie gesagt, auch wenn das vielleicht wirklich sehr dick ist, sehr überladen, aber es passt super zur Musik und wirklich von Farbgebung her wunderschön. Das könnte man sich echt auch so aufhängen, finde ich. Auch eine Art Gemälde eigentlich. Ja, doch, ist auch ein Gemälde. Ja.
Man sieht, wir sind Gemäldefans. Wir sollten mal eine Kunstausstellung gemeinsam besuchen.
Sehr gerne.
Oder eine machen.
Oh mein Gott, die schönsten Album-Artworks.
Und wir kriegen die Kohle.
Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr auch Konzerte besucht habt. Wollt ihr jetzt noch ein bisschen es weiter erläutern? Wie war es mit Konzerten? Was gab es an Livestreams, Marcel?
Sehr gerne. Livestream habe ich nicht gesehen, zumindest nicht aus dem letzten Trimester. Ich habe tatsächlich einen Stream jetzt bei YouTube gesehen von Enziferum, den ich eigentlich ziemlich cool finde. Aber was ich definitiv erwähnen möchte, ist, dass ja der erste Tag quasi in einem Trimester, das war der 1. Oktober und da fand in Oberhausen im Helvete ein Konzert statt. Und wenn man einfach mal bedenkt, dass es meine Lieblingsband ist, nach anderthalb Jahren Konzertabstinenz, es hätte besser nicht laufen können für mich und Storm Warrior, die zusammen mit Wizard und Steelshock, wie gesagt, Oberhausen kurz und klein gekloppt haben. Und was ich sehr bemerkenswert fand, dass einfach ein Stück Normalität wieder herrschte. Klar, am Anfang wurden Ausweise kontrolliert und jeder hielt sich dann auch wirklich an die Hygienevorschriften. Keiner kam halt ungeimpft rein. Und dann einfach mit Gleichgesinnten wieder zusammen in einer Halle zu stehen und den Lieblingsklängen zu lauschen. Keiner von den knallharten Metallern will es eingestehen, aber jeder hatte so ein kleines Lächeln auf den Lippen, dass eben Live-Konzerte oder Live-Musik wieder bestaunt werden konnte. Und allen voran sah man es halt an den drei Bands, die stilistisch halt sehr nah beieinander liegen. Steelshock haben eröffnet, Wizard haben auch sehr viel Spielfreude an den Tag gelegt und haben dann noch mit, ich glaube, Tommy Hartung heißt der gute Herr, ihren neuen Gitarristen quasi willkommen geheißen. Ja, und natürlich Storm Warrior. Klar hat mir bei meiner Lieblingsband so der ein oder andere Klassiker gefehlt vom meinem All-Time-Favorite-Album The Northern Rage, wie beispielsweise Valhalla. Aber im Grunde genommen war das eine sehr ausgewogene Setliste, die leider viel zu schnell und viel zu abrupt tatsächlich zu Ende ging. Aber trotzdem, der Sound, der war okay. Die Band hat Vollgas gegeben und ja, Tage später haben immer noch meine Ohren geklingelt. Im Endeffekt war es genau das, was ich mir erhofft habe, dass ich dann auch mit sehr viel guter Laune dann vom Oberhausener Helvete wieder in Richtung Heimat gefahren bin und mit sehr vielen altbekannten Ohrwürmern die Fahrt schmücken konnte. Und ja, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es mein einziges Konzert in diesem Trimester für wiederum eine lange Zeit werden sollte. Wie schon vorhin angekündigt, wollte ich eigentlich das Ruhrpott Metal Meeting besuchen. Es gab dann auch noch das ein oder andere Konzert jetzt auf der Agenda, das jetzt verschoben wurde oder generell ausgefallen ist. Ich hoffe natürlich, dass ja 2022 das Hammerfall Halloween Konzert stattfindet, das Anthrax und Municipal Waste Konzert stattfindet. Das könnte sehr fett werden. Also stehen einige Dinge auf der Agenda, die echt cool werden könnten. Auch Machine Head hat sich live angekündigt. Bleibt halt nur zu hoffen, dass es stattfindet. Aber im Hier und Jetzt, im 1. Oktober hat es mich halt sehr gefreut, dass das Konzert stattfand und hat mich trotzdem optimistisch gestimmt, dass auch nach der Corona-Pandemie noch so mal ein bisschen Normalität weiter herrschen wird. Insofern, Hoffnung stirbt zuletzt.
Mhm. Es wird ja jetzt schon wieder ganz viel abgesagt, was im Januar und Februar hätte stattfinden sollen. Ich glaube, dass auch alles, was im März geplant ist, abgesagt werden wird. Oder ich fürchte, dass es so kommt. Ich rechne erst ab April wieder mit Konzerten, muss ich sagen. Leider, leider.
Ja, tatsächlich.
Ja, dito. Auch mit meinen Bands, also vor Oktober, vor April, Mai wird dann nicht gehen.
Vor Oktober 23 ja, genau. Geht nichts. Nachher kommt es wirklich so, dann hört mein Wort. Nee, insofern bin ich auch sehr froh, dass dieses Euroblast Mini Edition Festival stattgefunden hat. Wenn man ehrlich ist, war es ja ein Konzert der Ginger Tour, weil eben Ginger Headliner gewesen sind und als Vorbands Hypnose und Space of Variations dabei gewesen sind, die auch eben auf Tour gewesen sind. Und zusätzlich haben noch die Focus gespielt, von denen habe ich ja schon mal ein bisschen erzählt, auch in diesem Podcast. Für mich war es eine Premiere. Ich habe Ginger vorher noch nicht live gesehen. Muss sagen, ist eine Hammer-Live-Band. Und auch die Focus haben sehr viel Spaß gemacht. Die habe ich logischerweise vorher auch noch nicht live gesehen. Und habe ich eben mich sehr gefreut, dass ich das so kombinieren konnte, die beiden mal auf der Bühne zu sehen. Und Space of Variations ist auch eine Top-Live-Band. Die sind auch ein bisschen abgespaceder. Nicht ganz so wie 12 Foot Ninja, aber die mixen auch ordentlich zusammen, was das Zeug hält. Und haben richtig, richtig Stimmung gemacht auf der Bühne. Es war sehr voll, das war erstmal ein bisschen komisch, aber der Einlass war eben auch sehr streng mit, man musste eben Zertifikat vorzeigen, Ausweis vorzeigen und so. Insofern habe ich mich dann da doch recht wohl gefühlt und es war völlig in Ordnung. Und es war einfach toll, ja, so ein bisschen Festival-Feeling der wenigstens noch zu haben. Aber es war leider Indoor, also Outdoor hat ja immer noch so ein bisschen mehr Festival-Feeling. Insofern hat es sich, wenn man ehrlich ist, eher wie so ein Konzert mit eben vier Bands angefühlt. Draußen gab es Food Truck und so, das war schon ganz gut, aber ja, es war mehr so ein Konzert-Feeling mit After-Show-Party und ja, aber war schön. Und Streams habe ich tatsächlich komischerweise keine geguckt in diesem Trimester.
Ich möchte noch was erwähnen, und zwar habe ich nämlich gerade gesehen, dass für das nächstjährige August, für Wochenenden im August was geplant ist, und zwar in Gießen das Blind Guardian Open Air 2022 mit Mystic Prophecy. Man darf gespannt sein und jetzt wird's richtig cool. Also nicht, dass Blind Guardian und Mystic Prophecy nicht schon cool wären, aber eine Woche später, am 27. August, Hammerfall mit Gravedigger und Stratovarius, auch in Gießen. Also das könnten sehr, sehr coole Packages werden. Bleibt natürlich dann zu hoffen, dass sie auch stattfinden. Drücken wir mal die Daumen.
Ist Gießen schön genug, um eine Woche da zu verbringen?
Dann sollte ich jetzt nichts zu sagen. Dann möchte ich auch nichts zu sagen, weil ich bisher, glaube ich, erst einmal in Gießen war.
Wahrhaftig war ich leider auf keinen Konzerten, aber ich habe ein Konzert gesehen, beziehungsweise zwei sogar, als Stream. Und zwar waren das am 17. und 19.12. 40 Jahre Metallica. Das war ziemlich cool.
Der hat hier Drummer Ulrich sein Ride-Becken wieder benutzt. Ah, genau.
Musste ich gleich meinen beiden Pommesgabel-KollegInnen mitteilen, dass die Schlagzeugwelt wieder ein Stück in Ordnung ist, weil Lars Ulrich tatsächlich wieder ein Ride-Becken hat. Ah, es ist herrlich. Genau, und auch die Setlists waren cool. Von der ersten Nacht war die noch ein bisschen cooler, fand ich. Wirklich halt viele Songs, die sie selten, teilweise auch gar nicht gespielt haben. Zum Beispiel haben sie Fixer gespielt. Das sagt jetzt natürlich die ganzen Metallica-Fans was. Den Song haben sie noch nie gespielt. Unter anderem dafür brauchte er sein Ride-Becken. Aber auch sonst cooles Setlist mit Trapped Under Ice zum Beispiel, was sie auch nie machen sonst. Und auch am zweiten Abend auch richtig coole Diamanten, sag ich mal so, die man noch gar nicht so oft gehört hat. Zum Beispiel Dirty Window von St. Anger. Oh, ja. Ziemlich cool. Live sind die Songs ja echt geil. Außer der Titelsong selbst. Anderes Thema. Genau, also das hat viel Spaß gemacht und ich finde, James Hetfield klingt super. Es wird wirklich Zeit für ein neues Album. Ich hoffe, dass da irgendwie zumindest eins nochmal kommt. Ich glaube nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht ja übernächstes. Das wäre schon nochmal was. Bei den Videos muss ich auch ein bisschen schummeln. Und zwar möchte ich ein Video benennen, das am 30.09. rauskam. Ich weiß, ist nicht mehr Quartal, aber kommt.
Raus.
Ja, am 1.10. ging das Quartal los. Ich finde, das gilt, vor allem, weil ich das vorher auch nicht kennengelernt habe. Es gehört zu dem ein Top-Album, das ich schon benannt habe, zwar von Arch Spire. Das Video zum Song Drone Corps Aviator. Großes Kino. Guckt euch das an. Wirklich, guckt euch das an. Es geht im Prinzip so ein bisschen darum, dass an den Bandmitgliedern ein bisschen experimentiert wird. Ja, ich will da nicht zu viel von verraten. Es hat auch am Anfang eine Warnung, dass es halt teilweise ein bisschen derber zugeht in dem Video. Tut es auch. Und auch musikalisch ist das, wie gesagt, ganz großes Tennis. Also guckt euch das an. Ich will da wirklich nicht zu viel verraten.
Was ich komischerweise auch nicht gemacht habe, ich habe mir auch nicht sonderlich viele Videos angeguckt, also weder Streams noch Videos, und habe da wirklich nur drei, die ich jetzt hier nennen kann. Und tatsächlich ist Pump It von Eskimo Callboy nicht dabei, obwohl das Video natürlich ja angelehnt ist an dieses
Call on Me.
Genau. Das war schon sehr cool, diese Referenz, aber trotzdem habe ich da mehr erwartet nach dem, was sie da vorher gemacht haben, auch mit den mit dem Mini-Vlog, den sie dazu hatten, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich da mehr erhofft und auch da kann ich es deshalb nicht hier in meinen Top, in meiner Top-Kategorie benennen. Was sind denn deine Top-Videos, Marcel?
Also ich möchte ein Video erwähnen und das ist auch in, wenn man sich so meinen Musikgeschmack einfach mal anguckt, eine große Überraschung, weil ich JBO nennen möchte. Die haben nämlich mit Metal Was My First Love ein Video herausgebracht mit dem Querverweis Music Was My First Love. In diesem Video, was sie eigentlich auch musikalisch gut umgesetzt haben, werden halt Artworks von Iron Maiden, Motorhead, Pantera, Black Sabbath, Dio, Halloween, Rob Zombie, Testament und Ozzy quasi so ein bisschen satirisch, aber sehr geschmackvoll umgesetzt. Und das mit dem Hintergrund Metal Was My First Love, das ist halt typisch JBO, aber trotzdem, oder was heißt aber trotzdem, sehr geschmackvoll, sehr stimmig. Und gerade wenn man dann auch die einzelnen Cover, wie beispielsweise Souls of Black von Testament oder Power Slave Maiden, Vulgar Display of Power, Bark at the Moon, wenn man sich mal die Cover anguckt, und das dann quasi in bewegten Bildern von JBO jetzt im Jahr 2021 sieht, dann ist das, muss man sagen, geil umgesetzt. Also da ein ganz großes Lob an die Jungs aus Erlangen.
Ja, stimmt. Das ist endlich mal wieder ein cooles JBO-Video.
Ja.
Was hast du denn noch?
Das, klar, auch die Songs beispielsweise Phalanx von Trivium oder KK's Priest, Raise Your Fist, also das sind auch die Songs, die ich halt gut finde. Dazu wurden dann halt auch Videos gedreht, die natürlich dann auch ganz cool und passend waren, aber das von JBO, das stach heraus. Mhm. Durch und durch positiven Sinne.
Okay. Ich habe ein Video, das in meiner Liste ist, weil es sehr, sehr aufwendig ist, und zwei, die da drin sind, weil sie eben nicht so aufwendig sind. Das erste ist tatsächlich, könnt ihr jetzt wieder eure Gläser rausholen, von NSOK zu Time. Die haben einen neuen Song veröffentlicht, den ich, muss ich leider sagen, eher Durchschnitt, unterer Durchschnitt fand. Aber das Video ist wirklich gut. Also das, da haben die wirklich Aufwand betrieben, sind nach, ich glaube, Lettland gereist. Und der Gitarrist / Clean Sänger spielt die Hauptrolle in diesem Video. Das ist ein Mini-Film, kann man so sagen. Und das ist eine Kurzfassung von The Castaway. Also er ist auf einer einsamen Insel und überlebt da irgendwie ein paar Wochen /Monate. Und dann sieht er irgendwann einen Leuchtturm und schwimmt dann darüber, ich glaube sogar mit einem Floß oder so. Auf jeden Fall ist er am Ende wieder in der Zivilisation, um dann eine Sanduhr wieder umzudrehen. Es ist jetzt nicht so spektakulär, aber dieses Video ist wirklich, wirklich gut gemacht und es gibt auch ein Making-of dazu. Es lohnt sich, sich beides mal anzugucken. Und die anderen beiden, einmal habe ich von Resolve zum Song Surrender, fand ich sehr gut. Das ist ein One-Shot, gedreht mit, ich glaube, zwei Kameras. Man sieht nur den Sänger, der in einer wunderschönen Alpenlandschaft, Berglandschaft steht. Und eine Kamera, eine Drohne fliegt praktisch die ganze Zeit um ihn rum und die andere zeigt so ein bisschen Close-ups. Also durch diese Einfachheit in dieser tollen Landschaft wirkt das eben richtig toll. Und das andere ist von Atlas zum Song Susie. Das ist auch eher einfach. Also die Band ist im Wald und performt da eben mit den Instrumenten. Man sieht die alle einzeln, sage ich jetzt mal. Es ist in Schwarz-Weiß gehalten und eben auch ziemlich simpel. Also das waren so die drei Videos, die mir positiv aufgefallen sind in diesem Trimester. Das nächste ist dann Newcomer.
Mhm. Zum einen möchte ich da Poison Speed nennen, die in diesem Trimester eine Veröffentlichung namens Live and Greasy herausgebracht haben und in bester, ja, Venom-Manier wirklich so Speed-Black-Metal heraushauen. Positiv räudig, Garagenfeeling, sehr dreckig, sehr wüst, sehr wild. Man hat aber auch hier und da mal so ein paar Melodien und die haben, also die drei Jungs, Topstar, Chris und Frederik, haben schon mal ein Demo mit dem Namen Quick and Dirty herausgebracht. Und weil das sehr schnell vergriffen war, haben sie dann quasi Live and Greasy herausgebracht, zusammen dann mit Quick and Dirty am 26. November. Und was ich da gehört habe, das war wirklich sehr gut gespielter Black Speed Metal, der jetzt weniger in diese teuflische Richtung ging, sondern einfach nur in diese rockige Motorhead-Richtung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also da habe ich auf jeden Fall Bock auf nächste Veröffentlichungen aus dem Hause Poisoned Speed. Was ich auch noch erwähnen möchte, mein tödlich thrashiger Geheimtipp aus, ich glaube, Frankreich kommen die. Das ist eine dreiköpfige Mannschaft, die Exhorted heißt. Und die haben ein Album herausgebracht namens Old Bastards Never Die. Ein sehr plakativer Titel, ein sehr plakatives Artwork. Da dachte ich auch so, okay, komm, tust du dir mal rein. Aber das ist ein absolutes Brett, was die drei Jungs so auf den Tacho bringen. Death und Thrash Metal vom Allerfeinsten. Das sind super geile Songs, die voll auf die Fresse gehen, aber trotzdem sehr viel Spielfreude innehaben. Erinnern mich stellenweise sehr an Lamb of God, Machine Head, Vader, ein bisschen Bolt Thrower, ein bisschen Gojira, ein bisschen Cataclysm. Das ist super gut gemacht. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was nochmal von den Jungs aus Frankreich so kommt. Bilderbuchproduktion sollte man sich als Freund deftiger Klänge auf jeden Fall hinter die Fahne schreiben.
Mein Newcomer ist wenig überraschend Dying Wish. Ich habe ja schon über deren Album gesprochen, das hier auf meinem Platz 5 gelandet ist in diesem Trimester. Und ja, die Band besticht einfach durch diese Mischung, durch Hardcore als Basis, sage ich jetzt mal, aber gerade in der Gitarrenarbeit sehr viel Death Metal, also ja auch eher Melodic Death Metal und sehr brachial, trotzdem kurz und bündig, voll auf die Fresse. Bin gespannt, was von der Truppe noch kommen wird. Und ich würde sagen, alle, die wie ich The Charm the Fury sehr vermissen, sollten hier mal definitiv reinhören und schauen, ob diese Band die Lücke schließen kann. Ich habe da große Hoffnung, dass es so sein wird.
Jo, zu Newcomer habe ich ja schon erzählt, dass ich da gerne die Band First Fragment nennen möchte mit dem Album Gloire Eternelle. Das kam am 29.10. raus. Es sind Kanadier. Auch wie Arch Spire übrigens auch Kanadier. Und man weiß ja, irgendwas ist da am Wasser in Kanada. Die haben ja so unglaublich viele Bands, gerade im technischen Bereich auch, ne? Alleine Devin Townsend ist Kanadier, das sagt ja schon alles.
Natürlich.
Tolles Album, es ist das zweite, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich finde trotzdem, dass man noch von Newcomern sprechen kann, alleine weil die kaum jemand kennt, glaube ich.
Ja, ist genehmigt.
Ja, das erste Album Dasein. Deutscher Titel, kam 2016 raus und das zweite halt, wie gesagt, Ende Oktober. Und ist ein unglaubliches, frickeliges Album mit ganz vielen neoklassischen Soli. Ich sag mal ein Songbeispiel, und zwar hat der Song Pantheon alleine, hat sage und schreibe 19 Gitarren-Soli. Trotzdem geht der Song nur 5 Minuten 14. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, oh, der Song geht irgendwie 30 Minuten oder so, nee.
Das hast du in die Gruppe geschickt, ne?
Das habe ich schon mal geschickt, ja, genau. Ja. Du hast ein gutes Gedächtnis, sehr gut. unglaublich facettenreiches Album, auch mit Folklore-Einflüssen, auch ein bisschen mit Kastagnetten und akustischen Gitarren auch. Aber sonst grundsätzlich sehr fricklich, auch sehr derbe. Also schon ein technisches Death-Metal-Album. Was ein bisschen den Zugang begrenzt, ist, dass komplett auf Französisch gesungen wird. Das finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Also es funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Aber dennoch ist Französisch einfach eine Sprache, die ich bei harscher Musik wirklich gewöhnungsbedürftig finde.
Nee, passt nicht so ganz in Metal, ne?
Ja. Finde ich auch. Ja. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, so, ne? Also in Hip-Hop oder so finde ich das super zum Beispiel, ne? Weil das ja auch sehr flüssige Sprache ist. Aber Metal ist das schwierig. Es funktioniert ganz gut, wie gesagt, aber ich kann ja auch ein bisschen Französisch. Trotzdem würde ich gerne irgendwie noch näher wissen, worum geht's da eigentlich. Ich würde gerne noch besser mitsingen oder mitschreien können. aber trotzdem ist das, wer technischen Death Metal mag, wie gesagt, Obscura zum Beispiel, da muss da auch mal reingehört haben. Oder Archspire.
Kannst du Scream?
Ich?
Ja.
Nicht so gut wie mein Hund.
Okay.
Naja.
Enttäuschend.
Ja, tut mir leid.
Ich wollte jetzt die Überleitung geben.
Dann haben wir noch fast am Ende auf unserer Liste die Enttäuschung des Jahres. Mhm. Entschuldigung, die Enttäuschung des Trimesters. Und ich erwarte, dass zumindest Marcel auch diese Enttäuschung nennt.
Ich habe sogar zwei Enttäuschungen, von denen ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass du sie auch nennst.
Ja, aber okay.
Von einer weiß ich jetzt schon, dass du sie nennst.
Ja, okay. Ja, ich hab ehrlich gesagt auch zwei.
Okay, da bin ich gespannt.
Die eine ist Rhapsody of Fire.
Ja, hab ich auch.
Ja, also Glory for Salvation
kam. Das war Glory for gar nichts, war das. Ja,
das kam am 26.11. raus. Wir haben alle schon unseren Rant dazu abgegeben. Das ist einfach
Glory für peinlich.
Ja, also wir haben ja schon deutlich gesagt, die hätten sich ja nicht umbenennen müssen. Das hat mit Rhapsody of Fire wirklich gar nichts mehr zu tun. Ne, auch die komplette Mannschaft wurde ja ausgetauscht. Es ist nur noch Alex Staropoli von der alten Mannschaft. Also sie hätten das eigentlich Staropolis Rhapsody of Fire nennen müssen oder so.
Das verkauft sich ja nicht so gut.
Ja, genau, klar. Die haben schon großen Namen irgendwie im Genre, klar. Und die Rückmeldung, das Feedback der Fans ist auch größtenteils gut, was ich so lese. Auf unserer Seite hat die Hanna ja auch eine sehr wohlwollende Review geschrieben. Aber ich finde halt, mit den alten Rhapsody hat das halt wirklich gar nichts zu tun. Und klar darf man sich auch weiterentwickeln, ne? Aber es ist halt wirklich ein ganz anderer Sound einfach so, ne? Also es ist viel plumper. Es ist klar technisch trotzdem gut, ne? Auch der Sänger, der neue Voli heißt er, glaube ich, Giacomo auf jeden Fall, ist auch ein technisch guter Sänger. Aber ich finde, der hat im Vergleich zu Fabio Lione, dem Ursprungssänger, wirklich kein Charisma. So, dass ich habe das halt in Rhapsody so geliebt, diese, ja, durch Fabio Lione, diese charakterstarken Gesang, der halt wirklich auch nicht so Power-Metal-typisch ist, ne? Mhm. Und halt auch diese musikalische Vielfalt, also auch, dass es im Metal einfach wirklich viel Spaß macht zu hören, tolle Soli, tolle Arrangements, aber auch klassisch auch wirklich was darbieten kann, ne? Also wirklich tolle Partituren auch hat, so, und das klingt alles sehr plump jetzt auf dem neuen Album. Da gibt es keine ausgeklügelten klassischen Partituren mehr. So. Das Einzige, was da wirklich ein bisschen noch das Schwert hochhält, sind die Gitarren-Soli, die wirklich noch ganz cool sind, muss ich sagen. Also da macht der Nachfolger von Luca Torilli wirklich einen ganz guten Job, muss ich sagen. Aber es ist wirklich, ich sag mal, für einen Die-Hard Rhapsody-Fan nicht einfach anzuhören und
wo du Schwert erwähnst, es gibt so ein geiles Video, wo Fabio Lione noch Sänger ist und ich glaube, dass er da auch so ein Schwert einfach in der Hand hat.
Ja,
aber
ja.
Die Band performt hat und er hat ein Schwert in der Hand und man sieht, glaube ich, auch Bahngleise im Hintergrund, also es ist ein bisschen weird.
Power of the Dragon Flame.
Oh. Ja, kann gut sein.
Das kann gut sein, dass es damals war.
Aber weil du das gerade sagst, ich habe tatsächlich auch bei meinen Enttäuschungen nicht explizit dieses Album von Rhapsody, weil mir schon klar war, dass es Mist wird. Und deswegen habe ich hier bei Enttäuschung einfach stehen, was aus Rhapsody eben geworden ist, eben aufgrund dessen, was du gerade beschrieben hast.
Ja. Meine zweite Enttäuschung, da frage ich mich ein bisschen, ob ich nicht ob ich von der Band enttäuscht bin oder von mir eher, dass es mir nicht so gefällt, wie ich das eigentlich erhofft habe. Zwar geht es um Dream Theater. A View from the Top of the World. Oha. Kam ja auch noch raus dieses Jahr. Am 22.10. Also ich tue mich da wirklich schwer mit dem Album. Ich habe das jetzt die letzten Tage auch noch mal öfter gehört und es gibt vereinzelte Momente, die ich wirklich gut finde, wo ich sage, okay, da gibt es tolle Melodien, coole Instrumentalparts oder auch, dass Petrucci mal eine 8-Seite-Gitarre auspackt, das gab es auch noch nicht. Aber vieles ist wirklich zu sehr Dienst nach Vorschrift, finde ich. Und Dream Theater konnten mich früher wirklich verzaubern, ne? Da saß ich wirklich und dachte, wow, ich kam von einem Staunen ins nächste nicht raus und wollte sofort noch mal hören. Und das zielt auch alles bis Black Clouds und Silver Linings. Das ist das letzte Album, wo das noch zutrifft. Und danach gab es das irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob das mit dem Abgang von Mike Portnoy zu tun hat, dem ehemaligen Schlagzeuger, ne? Ob der wirklich so viel noch im Songwriting da zu sagen hatte. Ich muss jetzt aber den Schluss ziehen und sagen, ja, wahrscheinlich hat das damit zu tun. Ne? Weil wahrscheinlich hat er da wirklich viele Fäden noch gezogen und Puzzleteile anders zusammengefügt, als die Band es jetzt macht mit dem, ja, nicht mehr ganz so neuen Schlagzeuger. Aber ich finde trotzdem, es ist seit der Post-Portnoy-Ära, es ist das Beste, muss man sagen. Ja, also das klingt einfach am natürlichsten so. Also auch der Schlagzeugsound klingt endlich mal wieder in Ordnung. Aber trotzdem ist es schon eine Enttäuschung, weil ich da einfach mehr gehofft habe. Es war wie Rhapsody of Fire eine meiner absoluten Lieblingsbands einfach, ne? So, das war einfach, an Dream Theater Album kam einfach nichts vorbei, wenn die was veröffentlicht haben. Und das ist dieses Jahr nicht so und seit vielen Jahren schon nicht mehr so. So.
Ja, ich möchte mich bezüglich der Enttäuschung und Rhapsody of Fire nahtlos anschließen. Also das war, gelinde gesagt, nicht gut, was so unter dem Namen Rhapsody of Fire erschienen ist. Und genau den gleichen Punkt, den du mit Dream Theater hast, wo du nicht weißt, ob du von der Band enttäuscht bist oder von dir selbst oder wie auch immer, habe ich so ein bisschen mit dem neuen Hypocrisy-Album. Mhm. Worship war, wenn man es für sich betrachtet, ist das wirklich ein gutes Album, aber mir fehlt halt so dieses Zünglein an der Waage, was halt Peterchen immer in der Vergangenheit echt gut, entweder durch Pain oder durch Hypocrisy eben herausgebracht hat. Und das fehlt mir bei Worship einfach. Mir fehlt dieses gewisse Extra, dieser Zauber, den eine Band wie Hypocrisy eben herausbringt. Und eigentlich, ich weiß nicht, woran es liegt, weil die Band trotzdem an ihren alten Trademarks festhält und trotzdem aber versucht, sich weiterzuentwickeln, auch seit dem letzten Album. Aber wie gesagt, mir fehlt da einfach irgendwie was. Ich habe dem Album zwar 7,5 Punkte gegeben, ich würde ihm tatsächlich immer noch 7,5 Punkte geben, aber da wäre halt irgendwie unter dem Namen Hypocrisy einfach mehr drin gewesen.
Schließe ich mich dir an. Also ich bin jetzt nicht so der beinharte Hypocrisy-Fan, dass ich sagen würde, dass es eine Enttäuschung ist, ne? Dafür bin ich einfach zu wenig Fan, aber wenn man sich so die Diskografie anhört, die kenne ich schon ganz gut, finde ich auch, da hätte einfach mehr drin sein können irgendwie, ja.
Das ist richtig.
Ich habe nicht so wirklich eine Enttäuschung, also ich schließe mich euch an, was Rhapsody betrifft. Was Rhapsody of Fire betrifft. Und ja, eben, dass wieder so viele Konzerte und kleine Festivals jetzt abgesagt werden mussten. Aber ansonsten hatte ich das nicht, dass ich mich auf so ein Album mega gefreut habe und das dann Mist war. Also es war ganz okay, dieses Trimester. Ich glaube, das ändert sich aber im nächsten.
Da hast du auch schon guten Überleitung gegeben. Mhm. Nächstes Trimester. Was ist da so auf eurer Liste, Marcel?
Genau, also wirklich handfeste Dinger, wo es auch schon einen konkreten Veröffentlichungszeitraum gibt, gibt es für Hammer of Dawn von Hammerfall, das neue Album. Dann bringen für mich eine der großartigsten Bands in den letzten Jahren namens Kissing Dynamite mit Not the End of the Road am 21. Januar ein neues Album raus. Ich habe es vorhin schon angesprochen, im Januar erscheint auch Soundtrack of Your Life Volume 1 und Volume 2 von At The Movies, wo sie dann eben Filmhits neu vertonen. Dann habe ich gestaunt. Leute, ich habe richtig gestaunt, als ich auf Facebook ein Foto gesehen habe von Jeff Waters, Mastermind und Gitarrist von Annihilator, zusammen mit dem ehemaligen Schlagzeuger von Slayer, Dave Lombardo, und dem ehemaligen, jetzt ehemaligen Sänger von Iced Earth, Stu Block. Und dann kurze Zeit später wurde Metal 2 angekündigt. Also 15 Jahre nach dem Metal-Album, wo Jeff Waters unter dem Banner Annihilator Songs mit sehr vielen verschiedenen Gastbeiträgen, unter anderem, glaube ich, Alexi Laiho oder auch Denko Jones, auf die Beine gestellt hat, erscheint halt jetzt die quasi Neuauflage zusammen mit einem der besten Schlagzeuger der letzten 40 Jahre und einem begnadeten Sänger. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und darüber hinaus soll Halo von Amorphis recht gut werden, so wie ich das jetzt gehört habe. Was jetzt nicht in das nächste Trimester hineinfließt, aber was auch 2022 vielleicht, so Gott will, veröffentlicht werden soll, sind neue Sachen von Mercyful Fate, Megadeth. Und von Chris Caffery hat gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass ein neues Sabotage-Album rauskommt. Also da darf man auch gespannt sein. Und ich weiß ehrlicherweise noch nicht, was ich davon halten soll. Es könnte eine ganz witzige Angelegenheit werden, obwohl Die Hard Fans, und da zähle ich mich auch zu, natürlich dann auch sehr viel schimpfen werden. Aber es gehen die Gerüchte um, dass Kerry King zusammen mit Gary Holt, mit Paul Bostaff und mit keinem geringeren als Phil Anselmo von ehemals Pantera, quasi Slayer 2.0 an den Start bringen soll. Das sind halt Gerüchte, die irgendwie auf Social Media kursieren, die so ein bisschen von dem Drummer von Overkill ein bisschen angefeuert wurden oder ans Tageslicht kamen. Aber man darf einfach mal gespannt sein, was da rauskommt. Man wird sehen, ob Slayer ohne Tom Araya überhaupt existieren kann, ob es überhaupt dazu kommt, ob es nur Gerüchte waren. Man weiß es nicht. Wir werden mal gucken.
Pia, hast du auch ein paar Ausblicke?
Ja, habe ich. Und zwar ein Album, das ich schon reingehört habe. Die Progressive Metalcore Band The Sleeper wird ihr Album Radiant veröffentlichen Ende Januar. Ich habe, glaube ich, schon das eine oder andere Mal den Song Coven sehr hervorgehoben, der auch auf diesem Album mit drauf ist. Die haben aber schon ein paar andere Songs noch veröffentlicht, unter anderem Dullknife, The Sword Logic und zwei weitere noch. Also man kann schon mal so sich einen kleinen Vorgeschmack holen. Auf dem Album sind dann noch ein paar Titel mehr drauf. Ja, und dann freue ich mich drauf. Ich fürchte aber, dass es mich enttäuschen wird. The Bestia Massacre bringt tatsächlich ein neues Album raus im Februar. Und zwar heißt es Fascination. Und ich bin schon vom letzten Album, das sie rausgebracht haben, Diamonds hieß es, glaube ich, oder vielleicht gab es danach noch eins, leider sehr enttäuscht gewesen, weil ja mich das irgendwie nicht mehr so catcht wie die alten Sachen. Und ich kann nicht sagen, ob es an mir liegt oder ob es an The Bestia Massacre liegt. Wer die Band nicht kennt, die machen so Synthie-Pop, 80s, Elektro, irgendwas in der Richtung, aber auch sehr Gothic angehaucht. Also ist eine sehr spannende Mischung. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedrehter, als es tatsächlich ist. Ja, die alten Sachen sehr geil und die neuen, ja, komme ich irgendwie nicht so richtig ran. Und wo ich sehr gespannt drauf bin, die Band habe ich leider viel weniger gehört, als ich gerne würde. Von Rollo Tomassi kommt Where Myth Becomes Memory raus. Ich glaube auch im Februar. Und das wird mein Anschluss sein, ein bisschen mehr in diese Band reinzuhören. Die haben bis jetzt schon zwei Songs raus, also da kann man sich schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen.
Ja, Rollo Tomassi finde ich auch spannend, da habe ich das Vorgängeralbum auch sehr abgefeiert. Ich habe dann noch zu nennen, einmal, wie gesagt, ein Fragezeichen Obsidious. Das heißt ja Frühjahr, mal gucken, was genau das heißt konkret. Slipknot, weiß ich nicht, ob die auch schon im ersten Quartal rausbringen.
Ich glaube ja.
Ja, okay.
Haben die nicht angekündigt, wann?
Nee. Ich meine noch nicht. Aber wäre natürlich cool. Ja, und dann, ich verfolge ja Meshuggah so ein bisschen und die waren ja schon längst im Studio. Ne? Die waren ja, ich glaube, letztes Jahr schon um die Winterzeit im Studio und die haben jetzt auch ein paar Konzerte angekündigt, so im Sommer. Also ich denke mal, dass da auch demnächst was kommt. Ein konkretes Datum habe ich am 25.03. veröffentlicht nämlich Animals as Leaders, Parhasia. Das wird bestimmt ganz interessant. Die Songs, die sie bisher so veröffentlicht haben, waren auf jeden Fall schon mal typischer Brainfuck. Ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Mhm. Ja, dann bleiben uns noch die Lieblingssongs im Schluss, oder?
Mhm. Hast du eins?
Ich frage dich mal zurück, hast du einen?
Ja, bei mir ist es ein absoluter Klassiker von Journey, Don't Stop Believing.
Und oh. Damit machst du Marcel glücklich jetzt. Ja.
Über die Weihnachtstage lief hier sehr viel Weihnachtsmusik und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und habe so eine Classic-Rock-Playlist angemacht und dann kam eben Don't Stop Believing und seitdem kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf.
Okay, dann sage ich jetzt auch ein. Tatsächlich ist jetzt auch mit Archspire etwas los, dass ich nochmal mehr in diese technische Death-Metal-Schiene kam. Und da habe ich mich an einen ganz coolen Song erinnert, den ich jetzt auch gerne rauf und runter höre. Und zwar ist es Cold Hate Warm Blood von Cryptopsy, ebenfalls Kanadier. Klassiker dieser Band. Großartig. Herab!
Ja, der Rapp, der guckt aufs Datum und sieht den 28. Dezember, heute vor 6 Jahren, verstarb Lemmy Kilmister. Ein sehr, sehr dunkler Tag für generell die Musik. Und insofern ist mein aktueller Lieblingssong In the Name of Tragedy von Motorhead.
Cool. Pia, bitte, du meldest dich.
Ich melde mich zu Wort. Ich möchte noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache machen, wenn ich darf. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, meine sehr spärliche CD-Sammlung aufzulösen.
Vergeben sind 5 CDs.
Ich schätze mal, es sind so 50. Also es sind wirklich nicht so viele. Okay. Und werde die Anfang des kommenden Jahres, also Anfang 2022, dann mal bei meinem Instagram-Kanal reinsetzen, bei @power_pia, und in sinnvollen Packages zusammenstellen. Es wird zum Beispiel das Children of Bodom Package geben, wo dann die ersten Children of Bodom Alben drin sind, und die anderen muss ich mal gucken, wo ich nicht so viele von einer Band habe, die gucke ich dann, dass ich die nach Stilrichtung zusammenstelle. Und wer dann etwas davon haben möchte, kann mich gerne anschreiben und sagen, ich hätte gerne Paket XY. Und unter Übernahme der Versandkosten, was dann wahrscheinlich irgendwo bei 2,50 Euro liegt, würde ich dann eben meine CDs verschenken.
Hört, hört.
Eigentlich können wir das ja nicht zulassen, ne, Marcel?
Aber ja, da blutet mir das Herz. Das
ist echt schlimm.
Es staubt aber nur hier rum. Ja. Und ja, ja, ich möchte, dass sie, wie sagt man auf Deutsch? Naja, dass sie geliebt werden. Dass sie, genau, gewertschätzt werden. Ja.
In geliebte Hände kommen.
Ja, ja, ja.
Und da die Hörer von Pommesgabel die besten und schönsten Hände haben und die ehrenwertendsten Hände haben, kommen sie zu euch.
Genau, deswegen sind sie nirgendwo besser aufgehoben.
Als bei euch.
Gut, dann auf Wiederhören, würde ich sagen. Tschüss.
Schönen Abend noch.
Ciao.
Das war's von uns. Tschüss.